Familiensache Krebs, der Podcast vom BRCA-Netzwerk. Gemeinsam mit Expertinnen und Betroffenen sprechen wir hier offen und ehrlich über familiäre Krebserkrankungen und klären umfassend über das Thema auf. Mein Name ist Sarah und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Nicht nur das Risiko für Brustkrebs steigt durch die BRCA-Mutation an, sondern auch das Risiko für Eierstockkrebs. Eierstockkrebs ist ja schon eine recht tückische Geschichte und darüber spreche ich heute mit Frau Professor Dr. Attersevan. Frau Dr. Attersevan, herzlich willkommen in unserem Podcast. Vielleicht verraten Sie den Zuhörerinnen noch kurz ein paar Details über sich selbst, wer Sie so sind und was Sie so machen.
Ja, Frau Gobs, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Interview. Ein wirklich sehr relevantes und wichtiges Thema. Und ich freue mich, dass wir darüber heute sprechen dürfen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Behan Attersevan. Ich habe mich insbesondere in den letzten 10 Jahren mit Schwerpunkt auf gynäkologische Onkologie und da vor allem auch in die Behandlung von Patientinnen mit Eierstockkrebs begeben. Und hier auch vor allem im Rahmen der Forschungsarbeiten auch auf verschiedene Aspekte der genetischen Belastung und wie man auch solche Aspekte eben herausfinden kann und analysieren kann, fokussiert. Und ich freue mich, aktuell bin ich, nachdem ich 10 Jahre lang an einer der größten Kliniken europaweit für die Behandlung von Eierstockkrebs gearbeitet habe, nämlich an den Kliniken Essen-Mitte, bin ich jetzt nun seit einem Jahr am Klinikum Lippe. Das ist die Universitätsfrauenklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Uni Bielefeld und freue mich, dass ich hier auch mein Wissen und mein Können hier in die Region bringen darf.
Sehr schön. Ich würde sagen, wir starten mit einer kleinen Basic-Frage. Wie häufig ist Eierstockkrebs bei Frauen mit einer BRCA1 oder 2-Mutation im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung?
Ja, vielen Dank. Ganz wichtige Frage. Vielleicht auch nochmal so als Background. Was heißt Allgemeinbevölkerung und wie ist das Lebenszeitrisiko? Weil das sind so Begrifflichkeiten, die sollte man vielleicht kennen. Ganz grundsätzlich ist es so, dass bei uns Menschen, das betrifft Männer genauso wie Frauen, je älter wir werden, ein gewisses Risiko haben, dass sich gewisse Organe verändern können und somit auch Krebs entstehen kann. Kommen wir jetzt auf Eierstockkrebs, was es ja auch nur bei Frauen geben kann, dann ist unser Lebenszeitrisiko, wenn wir gesunde, normale Gene hätten, ungefähr prozentual bei 1,5% bis zu unserem 70. Lebensjahr, dass wir daran erkranken könnten. Also so gesehen nicht sehr häufig, aber auch nicht null. So, wenn wir jetzt auf Ihre Frage kommen, uns Frauen anschauen, die eine Mutation weitergegeben bekommen haben, also die es vererbt bekommen haben. Und da sind vor allem zwei ganz wichtige Gene oder die häufigsten, wenn das erblich bedingt ist. Und da haben Sie schon genannt, BRCA1 und BRCA2. Das sind Gene, die wurden Mitte der 90er Jahre identifiziert, als man sich sehr intensiv mit familiärem Brust- und Eierstockkrebs beschäftigt hat. Und jetzt die Frage, wie viel häufiger ist es, dass eine Frau, die eine Genmutation mit BRCA1 hat, in ihrem Leben am Eierstockkrebs erkranken kann? Dann ist das im Vergleich zur Normalbevölkerung mit 1,5% etwa bei einem Risiko um die 40-50%. Also deutlich häufiger. Mhm. Früher hat man sogar es noch häufiger angenommen, bis zu 70%, aber vermutlich wird es irgendwo so zwischen 40-50% das Lebenszeitrisiko reden. Mhm. Etwas geringer ist es bei den Frauen, die eine BRCA2-Mutation tragen. Hier ist das Risiko ungefähr um die 20%, also mhm. auch relevant viel höher als in der Allgemeinbevölkerung, aber nicht so hoch wie bei BRCA1.
Mhm. Okay. Gibt es noch andere Mutationen, die das Risiko für Eierstockkrebs erhöhen?
Ja, es gibt noch andere Gene, die bereits schon identifiziert worden sind, dass wenn sie verändert sind, wir nennen das eine Mutation, also etwas, was eben das eigene Risiko an einer Erkrankung wie dem Eierstockkrebs zu erkranken, höher treibt. Beispiele sind die RAD51, C- und D-Gene. Beispiel sind die sogenannten Lynch-Gene. Das sind Gene, die auch nicht nur zu einem erhöhten Risiko für Eierstockkrebs, sondern auch für Gebärmutterkrebs, Darmkrebs führen können. Also da gibt es in der Tat Gene, die das Risiko höher treiben.
Ja, mit der nächsten Frage springe ich direkt tief in die Materie, aber das brennt mir einfach unter den Nägeln und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es vielen anderen Zuhörerinnen da draußen genauso geht. Und zwar heißt es ja immer, dass es keine richtige Vorsorge für Eierstockkrebs gibt. Warum ist das so? Weil ich als Laie denke mir auch, okay, mit den Brüsten ist ein MRT möglich und auf dem MRT sieht man ja auch wahnsinnig viel. Warum macht man das nicht mit den Eierstöcken genau auf die gleiche Weise? Weil irgendwie muss der Krebs ja auch dann diagnostiziert werden können.
Ja, Sie haben absolut recht und das ist auch etwas, was wir Medizinerinnen und Mediziner auch sehr gerne hätten, dass wir eine gute Früherkennungsmaßnahme haben. Ja, dass wir wirklich ein Screening machen könnten.
Ja.
Das liegt ein bisschen in der Tücke dieser Erkrankung, dass man eben, man hat dazu im Übrigen vor allem in Großbritannien mit Hunderttausenden von Frauen sehr ausgedehnte Studien geführt, die Kombination aus regelmäßigem Ultraschall durch die Scheide beim Frauenarzt kombiniert mit Tumormarkern nachgeguckt hat, in der Quintessenz, ohne dass ich jetzt auf Details eingehen muss, zeigte sich, es ist keine verlässliche Screening-Methode. Ja, wir können nicht nachweislich es so früh entdecken, dass wir auch damit das Überleben der Patientin wirklich nachweislich verbessern können. Und die Tücke der Erkrankung ist einfach die, dass sie eben auch im Vergleich zur Brust, wo ein Knoten ja heranwächst, isoliert im Drüsengewebe ist, sich eben nicht nur an dem Eierstock als ein Knoten zeigt und nur dort bleibt, sondern sich im Bauchraum ausbreiten kann. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage, ja, warum können wir mit Kernspinnen nicht? Sie sich vorstellen, es muss eine gewisse Größe haben und eindeutig als etwas, was so nicht hingehört, identifizierbar sein. Das geht in einer Brust relativ einfach, weil Sie können den Rest des Drüsenkörpers gut überschauen, können auch noch einen Ultraschall dazu machen. Im Bauchbereich geht das nicht. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir was sehen, dann ist es eben nicht mehr der Frühbefund. Und darum geht es ja in einer Vorsorge. Eine Vorsorge mache ich ja zum Beispiel in der Brust, weil ich etwas viel früher entdecke als zu dem Zeitpunkt, wo es Symptome machen würde. Genau so ist es mit einer Vorsorge am Muttermund. Den Gebärmutterhalskrebs, diese Vorsorge ist ja sehr effizient, weil wir durch die Abstriche, die entnommen werden, einen Krebs noch bevor er entsteht, im Frühstadium entdecken können und das Frühstadium viel besser und vor allem absolut heilbar behandelt werden kann. Ja, und diese Möglichkeit hat sich bisher mit keiner Methode beim Eierstockkrebs, weder bei den Nicht-Genträgerinnen noch bei den Genträgerinnen gezeigt.
Ja, schade, Mensch.
Ja, ist wirklich schade.
Ja, jetzt haben wir ja als Mutationsträgerin auch die Möglichkeit, uns die Eierstöcke prophylaktisch entfernen zu lassen. Ab welchem Alter ist da die generelle Empfehlung und ist das vielleicht auch abhängig von der Mutation?
Also, wir haben, Sie haben absolut recht, Sie sprechen zum Beispiel etwas an, ist es auch abhängig von der Mutation. Unser Wissen beruht ja meistens oder kommt daher, was wir in der Vergangenheit gesehen, erlebt und notiert haben. Ne? Und was wir gesehen haben, ist, dass bei den Frauen, die eine BRCA-Mutation haben, das Risiko, dass sie Eierstockkrebs kriegen könnten, wenn man jetzt einfach mal sich die Risikokurve anschaut, etwa so ab Mitte 30 bis 40 dann das Risiko steigt. So, hier ist traditionell, das war noch bis vor wenigen Jahren so, dass man den Frauen gesagt hat, ab 40 müssen die Eierstöcke oder sollten sie prophylaktisch entfernt werden, also durchschnittlich 10 Jahre, bevor man in die Wechseljahre treten würde, damit wir quasi das Risiko abfangen können, wenn die Eierstöcke entfernt sind und somit das Risiko wieder senken können. Die heutige Wissenschaft hat auch sich das in den Fokus genommen, dass man sagt, na, wie kann es denn sein, dass vielleicht die eine Genträgerin früh erkrankt, die andere spät und die nächste gar nicht? Also es gibt so gewisse individuelle Risiken. Stichwort polygener Risk Score, individuelle Faktoren, die man praktisch immer mehr versucht, auch mit in die wissenschaftlichen Erkenntnisse reinzunehmen. Allerdings muss man sagen, ist es nicht so, dass wir die heute schon so anwenden könnten, dass wir einer Frau sagen, sie haben jetzt diese Genmutation, sie haben diese Lebensfaktoren, die da förderlich oder eher protektiv sind. Sie können in dem Alter sich meinetwegen die Eierstöcke rausnehmen lassen oder brauchen es gar nicht. So fokussiert sind wir noch. Da wollen wir natürlich hinkommen. Aber wir wollen auch auf andere Art und Weise hinkommen. Wir wollen mit einer Prävention anderer Art, nicht nur der operativen Art. Man arbeitet mehr dran. Man muss ja erstmal das Wissen generieren, um dann den nächsten Schritt anbieten zu können.
Ja, jetzt haben Sie ja gesagt, okay, so Mitte 30. Kann man sich die Eierstöcke denn auch schon vorher entfernen lassen? Ich meine, wenn jetzt, keine Ahnung, mit 31 die Kinderplanung abgeschlossen ist, steht dem doch nichts mehr im Wege eigentlich, oder?
Potenziell haben Sie recht. Also man muss es vielleicht mal wirklich sehr, ja, es ist sehr plakativ, wenn ich sage, wofür brauchen wir Frauen die Eierstöcke? Natürlich brauchen wir sie primär dafür, dass wir einen hormonellen Zyklus mit Eisprung entwickeln können, dass wir unsere Familienplanung aktiv umsetzen können. Aber wir brauchen sie, und das ist der andere Aspekt. Also angenommen, die Familienplanung ist abgeschlossen, sind die Hormone, die durch unsere Eierstöcke produziert werden, schon auch für unsere gesamte Gesundheit nicht unrelevant. Ich mache ein Beispiel. Wir wissen, dass wenn Frauen sehr frühzeitig diese hormonelle Funktion verlieren und nicht noch zugeführt, substituiert werden, dass die ein deutlich höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse haben. Ja, also jetzt mal ganz salopp gesagt, die Hormone sind auch gut für unsere Gefäße, dass wir nicht eben schnell Gefäßverkalkungen bekommen, dass wir keinen Schlaganfall früher oder einen Herzinfarkt früher bekommen. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist die Wirkung auf unser Knochen, auf unsere Knochengesundheit. Wir wissen, dass wenn unsere Hormone und spätestens mit den Wechseljahren die Hormone ausbleiben, das Risiko für uns Frauen, eine Osteoporose bekommen zu können, deutlich ansteigt. Ja, und das ist auch ein Aspekt, der eben nicht unrelevant für eine junge Frau ist, wenn sie, so wie Sie sagen, mit 31, da wäre sie 20 Jahre vor dem biologischen Menopausenalter schon in die Menopause gesetzt. Es gibt Frauen, wo wir das machen müssen. Ja, sei es, dass sie wirklich erkrankt sind und als Maßnahme der Therapie erforderlich ist, oder sei es in der Tat so, dass sie in ihrer Familie zum Beispiel Angehörige hat, die deutlich mit 35 und darunter am Eierstockkrebs schon erkrankt sind. Weil man so Pi mal Daumen sagt, okay, wenn es in einer Familie das schon mal gab, kann die nächste Generation vielleicht noch ein Stückchen früher betroffen sein. Ja, auch wenn das jetzt keine Garantie ist, aber so eine Fünf-Jahres-Regel ist immer so etwas, was man sich so ein bisschen in die Beratung mit reinnimmt.
Ja, aber mit der Hormonersatztherapie, also als gesunde Mutationsträgerin, kann man das doch eigentlich ganz gut abfangen, oder?
Ja, also es ist sogar auch so, ich meine, auch da, es gibt sehr gute Studienergebnisse rückblickend, die zeigen, dass die Frauen, wie Sie sagten, sie sind gesunde Trägerinnen und haben sich aus prophylaktischen Gründen die Eierstöcke entfernen lassen oder lassen müssen. Und dass man diese Zeit, die man bis zur natürlichen Menopause hat, also machen wir ein Beispiel, wenn man mit 40 sich die Eierstöcke hat entfernen lassen, sind es noch gut 10 Jahre. Dass man hier in der Tat die Hormonersatztherapie auch sogar mit unterstützen sollte, damit genau diese Nebenwirkungen oder die Effekte, die dann eintreten könnten, wie kardiovaskulär, wie Osteoporosegefahr, so gering wie möglich gehalten wird. Die Idee dahinter ist natürlich die, dass wenn man eine Hormonersatztherapie macht, ist ja die Sorge, könnte es sein, dass wir damit zum Beispiel das Risiko für Brustkrebs wieder erhöhen würden. Ja, Und bei Hormonersatztherapie muss man auch wissen, eine Hormonersatztherapie muss immer zwei Komponenten haben, wenn die Gebärmutter noch drin ist im Körper. Das heißt, sie muss nicht nur das, was uns fehlt, das Östrogen, ersetzen, sondern sie muss uns, wenn wir die Gebärmutter und die Gebärmutterschleimhaut somit ja auch noch haben, dieses Gelbkörperhormon, das Gestagen noch mit dazu nehmen, damit eben nicht durch das Östrogen immer nur die Schleimhaut stimuliert wird. Und da kennen wir zumindest jetzt nicht bei BRCA-Trägerinnen ausschließlich, aber wir wissen, dass diese kombinierte Therapie nach den Wechseljahren bei Frauen, nach normalen Wechseljahren, etwas das Risiko für Brustkrebs erhöhen könnte. Und da war natürlich die Sorge, würden wir das bei den gesunden Mutationsträgern auch schaffen, aber die derzeitigen, und das sind auch die internationalen Empfehlungen so, dass man Frauen bis zum Menopausenalter das safe, sicher anraten kann.
Ja, okay. Jetzt kreucht und fleucht ja auch immer mal die These durch das Netz, dass auch schon die Eileiterentfernung das Eierstockkrebsrisiko senkt. Können Sie dazu was sagen?
Ja, also das ist eine ganz spannende und ich finde auch eine sehr relevante Fragestellung. Man hat interessanterweise, ich komme jetzt so ein bisschen, gehe ich auf den wissenschaftlichen Hintergrund. Als man Frauen also Mutationsträgerinnen, die Eierstöcke entfernt hat, hat man bei der Aufarbeitung des Gewebes, bei der histologischen Aufarbeitung, in diesen Dünnschicht Schnitten. Das ist auch ein ganz spezielles Protokoll, nach dem das aufgearbeitet werden sollte, wo man viel dichter das Gewebe aufarbeitet, gesehen, dass interessanterweise in vielen Fällen im Bereich der Eileiter das Geschehen anfängt. Ja, also wir sind früher immer davon ausgegangen, Eierstockkrebs muss an diesem hormonproduzierenden Ei entstehen. Und das, was man als Eileiter hat, was die Funktion im Leben hat, dass es das gesprungene Ei auffängt, damit es dann mit dem Spermium zur Befruchtung und zur Schwangerschaft führen kann. Man dachte irgendwie, das hat man halt als Anhängsel dran, aber das würde vielleicht nichts machen. Im Gegenteil, das hat so kleine, wie soll ich es beschreiben, wie so kleine Bürstchen an seinem Ende, ja, Fimbrien nennen wir das. Und dieser Bereich ist offensichtlich wohl ein sehr sensibler Bereich, wo sich eben die Entwicklung der Vorstufenzellen, der Sticks zeigen kann und daraus eben möglicherweise der Eierstockkrebs, den wir so subsumieren, entstehen kann. So, jetzt kommen wir zu dem, wie hat man das denn so vermutet, außer dass man es gesehen hat? Man hat auch gesehen, dass bei Frauen, und dann nehme ich wieder die Allgemeinbevölkerung, die aus welchen Gründen auch immer mal die Eileiter entfernt bekommen hatten, sei es, dass sie durch eine Sterilisation oder aus anderen Gründen, hat man gesehen, die haben statistisch geringer Eierstockkrebs gehabt. Ja, das war so ein bisschen so eine Hypothese, dass man das vermutet hat. Jetzt ist das eine sehr spannende und interessante Aspekt und es läuft international eine Studie, die TUBA-WISP2 heißt. Und es sind zwei Studiengruppen, eine in Holland, die andere in USA, die praktisch Frauen, die Mutationsträgerinnen sind, innerhalb der Studie die Präferenz lässt, dass diese sich ein paar Jahre mehr die hormonproduzierenden Eier behalten könnten, aber schon mal die Eileiter absetzen lassen. Ja, jetzt werden Sie sagen, wie sicher ist das?
Ja,
genau. Man kann so eine Studie schon aus ethischen Gründen nicht randomisieren. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mache ein Beispiel, Frau Müller, ob Sie wollen oder nicht, Ihnen nehmen wir die Eierstöcke raus und Frau Meier, ob Sie wollen oder nicht, bei Ihnen nehmen wir nur die Eileiter raus, weil vielleicht will Frau Müller lieber die Eileiter und Frau Meier will lieber die Gesamt-OP haben. Ne? Insofern hat man aber gesagt, naja, man kann das nicht randomisieren, aber wir können doch Frauen nach ihrer Präferenz fragen, weil verständlicherweise viele Frauen sagen, warum soll ich mir so früh meine Eierstöcke entfernen lassen? Mhm, klar. Und sich damit auch sehr schwer tun. So, warum habe ich jetzt so sehr über diese Studie ausgeholt? Wir sind in Deutschland, versuchen wir und wir sind ganz optimistisch, dass wir hier auch eine entsprechende Förderung durch die Krebshilfe bekommen werden, damit wir uns in Deutschland an zertifizierten Zentren an dieser Studie mit beteiligen können und zumindest betroffenen Frauen die Option geben. Denn gemäß eigentlich unserem Gesundheitssystem sind ja prophylaktische Operationen immer ein bisschen, sagen wir mal, kritisch gesehen. Ja, ich sage jetzt nicht speziell jetzt in diesem Maße, aber etwas, wo wir nicht wissen, ob es wirklich so sinnvoll ist, wird auch nicht direkt von den Kassen bezahlt. Das ist ja richtig. Ja, wir wollen ja auch nicht Gelder verpulvern für etwas, wo wir nicht wissen, ob es den Betroffenen hilft.
Nee, klar.
Und in dem Zusammenhang war es eben wichtig, dass wir eine entsprechende Förderung bekommen, damit eben in Deutschland auch Frauen, die daran sich beteiligen wollen, sagen können, okay, ich möchte zweischrittig da vorgehen. Ich will mir erst meine Eileiter entfernen lassen und dann, mit, je nachdem in welchem Alter sie ist, mir dann gegebenenfalls später in einem zweiten Schritt dann die hormonbildenden Ovarien rausnehmen.
Ja.
Man muss aber auch eins sagen, dass auch die Studie so ein bisschen einen Risiko Auffangnetz natürlich hat. Also es wird, ich mache jetzt ein Beispiel, es wird nicht darauf hinauslaufen, dass die BRCA1-Trägerin bis nach ihrer Menopause ihre hormonbildenden Ovarien behält, aber in der Tendenz etwas länger eben als wie nur bis 40.
Ja, sehr spannend. Bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht an der Front.
Ja, ich hoffe, wir kriegen die Förderung und dann sind wir alle gerne bereit. Ja, für uns alle, ne?
Das ist wichtig.
Vor allem für unsere Mutationsträgerinnen.
Bevor ich jetzt auf das Thema OP zu sprechen kommen würde, ist mir noch das Thema Pille eingefallen. Ich hatte ja vor 2,5 Jahren meine Mastektomie und seitdem heißt es, oh, nimm auf jeden Fall die Pille wegen der Eierstöcke. Können Sie den Kontext vielleicht mal erklären? Weil ich frage mich beispielsweise auch, gilt das auch für Frauen, die ihre echten Brüste noch haben, dass sie die Pille nehmen sollen?
Also es ist ja folgendermaßen, die Pille ist ja auch eine sehr sinnvolle Maßnahme grundsätzlich, um Frauen in ihrer Lebensplanung zu unterstützen. Ja? Die Verhütung ist ja etwas, was sehr häufig mit der Pille geschieht. Also stellt sich schon mal die erste Frage, dürfen überhaupt Frauen, die eine Mutation tragen, die Pille nehmen? Ja? Und es ist so, dass in der Tat die Pille etwas, das Brustkrebsrisiko steigern kann. Was sie aber wiederum, was man gesehen hat, ist, dass sie nicht ganz unerheblich das Risiko für Eierstockkrebs senkt. Und dieser Effekt hält sogar noch über ein paar Jahre an, auch wenn man die Pille abgesetzt hat. Von der Theorie her denkt man, dass das so begründet ist, dass durch die Einnahme der Pille findet ja der zyklusmäßige Eisprung nicht statt, die Ovulation. Wird verhindert. Und so ist zumindest die Hypothese dahinter, dass das Wirksame sein kann. Also das heißt, ich würde eine Mutationsträgerin immer in der Lebenssituation, in der sie ist, beraten.
Ja.
Was kommt gerade in Frage? Warum überlegt man über eine Pille? Es ist auch so, dass wir ja in der Gynäkologie die Pille oft aus anderen Aspekten, zum Beispiel zur Zyklusregulierung, Blutungsregulierung heranziehen oder wenn es gewisse Androgenisierungseffekte gibt, wo man einfach auch das mit den, nicht nur die Kontrazeption mit im Fokus hat. Also das ist immer ein individuelles Gespräch, das man führen muss.
Ja, deswegen finde ich es auch so schade, dass die Pille halt auch gerade bei den jungen Menschen immer häufiger auch in die Kritik gerät. Ich meine, gerade aus Sicht, ne, ich als Mutationsträgerin denke mir halt auch, oh, eigentlich ist es ja eine gute Sache. Ne? Also es hat alles, glaube ich, seine Vor- und Nachteile, aber
es hat
so
alles
an
seine
sich.
Genau. Ja. Und man muss wirklich, man darf da auch nicht jeden über den gleichen Kamm scheren. Also man muss da schon individuell gehen.
Ja.
Es kann auch sein, dass vielleicht jetzt aus dem onkologischen Aspekt die Pille sehr sinnhaft ist, aber die Person kann es nicht nehmen, weil sie zum Beispiel ein erhöhtes Thromboserisiko hat. Ja?
Genau.
Dann kann ich nicht sagen, der eine Aspekt ist so wahnsinnig relevant und lass den anderen aus dem Fokus. Also das muss man individualisiert angehen.
Ja, auf jeden Fall. Gut, springen wir in die OP.
Ja.
Wie wird die Entfernung der Eierstöcke und Eileiter durchgeführt? Und wie lange sollten sich Frauen nach dem Eingriff schon, beziehungsweise interessiert es bestimmt auch sehr viele Zuhörerinnen, wie lange man denn im Krankenhaus bleiben muss nach dem
Ja,
Eingriff?
also wir sind ja jetzt bei der prophylaktischen Entfernung,
Genau.
oder? Damit wir nicht, genau. Also bei der prophylaktischen, vorsorglichen Entfernung bei der Eierstöcke, das ist heutzutage ein Eingriff, den macht man ambulant. Sprich, die ganze Vordiagnostik läuft vorher ambulant und auch der Eingriff. Man kommt morgens in die Klinik. Das ist eine kurze, allerdings Vollnarkose. Normalerweise, und das ist eigentlich auch Routine, wird das über eine minimalinvasive Methode gemacht. Das heißt, die Bauchspiegelung, wo man wirklich nur ganz kleinvolumige oder kleine Instrumente in den Bauchraum einbringen muss. Man muss, meistens geht man am Nabel rein, da hat man ein Trokar, nennen wir das quasi, so eine Hülse, worüber wir unsere Kamera einschieben können. Die ist knapp so dick vielleicht wie mein Daumen. Und dann braucht man noch zwei Instrumente, damit man am Bildschirm schön gesteuert über die Kamera auch wie die rechte und die linke Hand verwenden kann. Und diese Instrumente sind auch so über so Hülsen eingeführt, die einen Durchmesser von 5 mm haben. Also das ist nicht mal so dick wie ein Kugelschreiber. Und unter dieser Methode, minimalinvasiv, hat man einen wunderbaren Blick. Und warum man eine Vollnarkose braucht, ist, es ist in der Tat ja eine OP. Und vor allem ist es so, wir müssen im Rahmen der Operation, damit wir schön den Bauchraum entfaltet sehen, etwas CO2-Gas in den Bauchraum bringen, damit es wie so ein Zelt aufgebaut ist. Ja, und wir dann auch unter besten Bedingungen das erkennen können. In der Regel ist es dann so, dass man unter Sicht die Eierstöcke von den versorgenden Gefäßen, ja, da gibt es ein entsprechendes Gefäßband, absetzt, und das macht man mit elektrischem Strom. Ja, da versiegelt man einfach die entsprechenden Gefäße und auch an dem Ansatz, wo es zur Gebärmutter hingeht. Es gibt verschiedene Bänder, die da jetzt für den Laien nicht ganz interessant sind, aber für den Mediziner schon. Und das macht man auf beiden Seiten. Man muss ein bisschen natürlich in der OP aufpassen, dass Nachbarorgane, das sind die Gefäße, das ist der Harnleiter, das ist Routine. Und dann werden die beiden Eierstöcke, die ja normalerweise nicht vergrößert sind, in einem kleinen Beutel aufgefangen, ein Bergesack. Und den entfernt man dann über entweder in dem Nabelbereich, wo man den größten Druck hat, oder an einer anderen Stelle, wo man also maximal das Ganze auf 1, 2 Zentimeter erweitern muss. Und die Patientin geht am Nachmittag wieder nach Hause.
Oh ja, das
Ja,
ist gut. Das
genau.
merke ich mir für den Fall, dass meine Ärztin mich irgendwann eine Nacht da behalten will.
Ja, es ist so, ich sage meinen Patientinnen immer, es kann sein, dass sie eine Nacht bleiben, wenn sie
Okay.
nach der OP einfach zu viel Schmerzen haben.
Ja,
Weil es
gut,
ist ja
klar.
nicht, genau, es ist ja
Auch
nicht
immer
jeder,
individuell, ne?
das ist absolut individuell, und Sie müssen sich vorstellen, noch vor 10 Jahren sind die Patienten 3 Tage für solche OPs in der Klinik gewesen, und wir haben gelernt, das geht auch besser. Aber für die Patientin, die vom Kreislauf her die Narkose nicht
Ja, klar.
vertragen hat, die meinetwegen noch Schmerzen hat, ja, die wird nicht vor die Tür gesetzt, ne? Also drum sage ich auch meinen Patienten, nehmen Sie ein kleines Köfferchen für eine Nacht mit, falls eben Kreislauf nicht passen sollte oder falls Sie mit den Schmerzen nicht zurechtkommen. Manchmal ist es auch so, dass die Narkose recht schlecht vertragen wird.
Ja, das
Gerade
stimmt.
wenn man mit Übelkeit schon so ein bisschen Vorerfahrungen hat, ja, da kann man jetzt auch niemanden vor die Tür setzen und
Nee,
sagen, das
klar.
wird schon, das machen wir
Wird
ja zum Glück nicht. Genau.
schon. Ab auf die Couch, genau.
Genau, nee, nee, auf keinen Fall. Und was die Krankmeldung anbelangt, also minimalinvasive OPs, hängt natürlich davon ab, welchen Beruf man verfolgt. Ich sage meinem Patienten vielleicht so die nächsten 2, 3 Tage, bitte jetzt nichts Aufwendiges, keine Flüge buchen, keine Kongresse besuchen oder was auch immer. Ja, und danach tastet man sicherer.
Okay, ja,
Ja,
also auch
aber
individuell mit der
ja,
Krankschreibung.
individuell, ganz individuell. Also ich habe Patientinnen, die sagen, Mensch, ich möchte aber gerne in die Arbeit gehen, macht mir doch Spaß, muss ich jetzt wirklich zu Hause bleiben? Nein, auf keinen Fall, das müssen wir einfach adaptieren.
Ja, und das Gewebe, wenn das entfernt wurde, wird das auch noch mal eingeschickt?
Absolut, und das ist ganz wichtig sogar. Das ist ganz wichtig, und es muss auch gerade bei den Mutationsträgerinnen nach diesem sehr detaillierten Aufarbeitungsmuster, das nennt sich ein CFIM-Protokoll, aufgearbeitet werden. Das ist in der Regel auch so, dass die Kollegen das von der Pathologie wissen. Die müssen nur wissen, dass es sich um eine Mutationsträgerin handelt, weil sonst wissen sie ja nicht, ob sie es routinemäßig machen
Klar.
sollten oder nicht. Und der Sinn dieser detaillierten, ganz feinstufigen Aufarbeitung ist genau, um das, was bei den Mutationsträgerinnen, auch wenn man gar nicht so mit dem optischen Auge dran sieht, in etwa muss man sich vorstellen, so in 3 bis 5% werden Vorläuferläsionen erkennbar sein. Also typischerweise, die heißen dann STIC. Seröse intraepitheliale Veränderungen an den Tuben, an den Eileitern. Und das ist wichtig, dass man das weiß, weil die STIC-Läsionen werden heutzutage schon sehr ernst genommen, sodass man danach das operative Programm noch ein bisschen adaptieren muss.
Ja. Wenn wir uns jetzt mal den Eierstockkrebs im Detail anschauen, welche Symptome gibt es da? Gibt es da vielleicht auch schon im frühen Stadium irgendwelche Merkmale, die einen stutzig machen sollten oder auch wieder alles individuell?
Nee, ich würde gar nicht mal so sagen individuell. Es ist wirklich ein bisschen ein sehr unglückliches Themenfeld, als dass die Symptome sehr unspezifisch sind. Also unspezifisch. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir sehen zum Beispiel beim Gebärmutterkrebs sehen wir häufig ein Frühsymptom, das ist die Blutungsstörung. Vor allem bei einer Frau, die nach den Wechseljahren ist. Ja, eine Blutung, die da auftritt, ist ein Frühwarnsymptom. So etwas haben wir beim Eierstockkrebs nicht. Ich erlebe es ganz oft, dass Patientinnen sagen, Mensch, das letzte halbe Jahr bin ich von Pontius zu Pilatus, weil ich habe mal da im Bauch ein bisschen Zwicken gehabt, hier ein bisschen Bauchschmerzen. Wir haben schon eine Darmspiegelung gemacht, nichts gefunden. Wir haben Ultraschall gemacht, nichts gefunden. Und plötzlich, wie kann es sein, dass ich jetzt so einen fortgeschrittenen Eierstockkrebs habe? Habe ich was übersehen? Nee, auf keinen Fall. Ja, also es gibt nicht ganz spezifisch ein Symptom, wo man sagt, da haben sie nicht gut genug hingeguckt. Also sehr unspezifisch, wie gesagt, es kann sein, dass es Darmentleerungsstörungen gibt, dass es Bauchschmerzen gibt. In den fortgeschrittenen Stadien ist es so, dass die Patienten einen dicken Bauch haben können, wegen dem Bauchwasser, dem Aszitis, das sich bildet, oder auch eben sogar auch, dass im Lungenspalt ein Wasser sich ansammeln kann, sodass das Atmen auch schwer wird. Ja, wir erleben das gar nicht mal so selten beim Eierstockkrebs, dass manchmal Frauen dadurch auffallen, dass sie plötzlich eine Thromboseembolie haben. Und dadurch erstmal auffallen, dass man da feststellt, Mensch, da ist gerade auch noch ein anderes Malignom oder da
Wahnsinn.
ist ein Malignom als Grundlage, ne? Ja.
Wie behandelt man denn Eierstockkrebs?
Die Behandlung von Eierstockkrebs hat zwei ganz essentielle und fundamentale Säulen. Die eine Säule ist die Operation und die andere Säule ist die Systemtherapie. Was verstehen wir unter Systemtherapie? Unter anderem klassischerweise die Chemotherapie, aber auch mittlerweile andere Medikamente, die wir in die Erhaltung reinnehmen, um zum Beispiel Gefäßneubildung zu unterbrechen, um Enzymhemmungen wie mit den PARP-Inhibitoren zu schaffen. Ja, das gehört da auch mit rein. Also wenn wir die zwei großen Säulen sehen, Operation und Systemtherapie, dann ist immer wichtig zu wissen, dass im Normalfall, wenn beides ohne Einschränkungen geht, sich die eine und die andere Säule nicht gegenseitig ersetzen können, sondern sie ergänzen sich. Ja, also muss man immer, wenn wir jetzt die Erstdiagnose Eierstockkrebs haben, müssen wir uns immer die Frage stellen, operieren, wann, wie operieren und wann, wie die Chemotherapie und die Erhaltungstherapie machen. Das ist ganz wichtig.
Unterscheiden sich die Behandlungen von Eierstockkrebs mit oder ohne BRCA-Mutation zum Beispiel?
Jein. Also warum jein? Ich sage jetzt mal Folgendes. Die Operation ist die gleiche. Das Ziel der Operation ist, unabhängig, ob man Mutationsträgerin ist oder nicht, immer, soweit es möglich ist und nicht eine Limitation da ist, alle sichtbaren Tumore rauszuoperieren. Das ist mal ein Grundprinzip. Das ist egal, ob man Mutationsträgerin ist oder nicht. Die Systemtherapie in der Erstlinie, also wenn wir die Diagnose neu haben, mit der Chemotherapie ist derzeit auch weiterhin die gleiche und die ist seit gut 20 Jahren die gleiche, nämlich Platinsalz, Carboplatin in der Regel, kombiniert mit einem Präparat aus der Eibenrinde, das nennt sich Paclitaxel. Das kriegen auch die BRCA-Trägerinnen. So, jetzt ist es so, dass wir seit 2018 die Erweiterung unserer Erhaltungstherapie mit den sogenannten PARP-Inhibitoren hinzubekommen haben. Was sind das? Das sind Enzymblocker von einem Enzym, die wichtig ist, damit die Tumorzellen, sage ich mal, am Leben erhalten werden. Ja, ich gehe da jetzt gar nicht so sehr, um Sie da zu nerven in die Details, aber wenn ich quasi mit diesem Enzymblocker, den PARP-Inhibitors, dieses Enzym der Tumorzelle blockiere, dann kann es nicht mehr am Leben erhalten bleiben. Ja, das ist das Prinzip. Und hier haben wir gesehen, dass diese Blockade insbesondere bei Frauen mit einer BRCA-Mutation besonders gut wirkt. Das heißt, in der Regel ist es so, dass wenn wir wissen, es ist eine Mutationsträgerin, der PARP-Inhibitor in jedem Fall mit in die Behandlung eingeschlossen werden sollte. Jetzt so die Frage, ich hatte ja vorhin auch erwähnt, dass wir auch eine Erhaltungstherapie mit VEGF-Blockade, also zum Beispiel Bevacizumab, dem Antikörper haben. Da ist immer so die Frage, sollen wir zusätzlich zum PARP-Inhibitor die noch mit hinzuziehen? Da gibt es auch gute Studiendaten. Da wiederum spielt ein bisschen mehr noch die individuellen Faktoren mit rein. Also nochmal zusammenfassen, Operation ist die gleiche, egal ob Mutationsträgerin oder nicht. Chemotherapie ist die gleiche und der PARP-Inhibitor muss rein. Ja, und die Frage, ob die zusätzliche Antikörperbehandlung mit der VEGF-Blockade reinkommt, muss man an vielen individuellen Faktoren noch mitbestimmen. Gegebenenfalls ja.
Okay, ja. So, jetzt hoffentlich zu einem positiven Part. Welche Fortschritte gab es denn in der Behandlung von Eierstockkrebs bei Frauen in den letzten Jahren?
Also grundsätzlich Fortschritte, da möchte ich schon die positive Botschaft auch aufnehmen. Wir machen Fortschritte. Wir haben aus USA sehen wir Analysen, dass die Sterblichkeit beim Eierstockkrebs runtergeht. Das ist ja ein Zeichen,
Ja,
ein Ze
gut.
genau. Daumen hoch,
Genau.
Daumen hoch. Das ist ein Zeichen, das uns zeigt, dass der beschrittene Weg mal nicht schlecht ist. So, jetzt ist aber auch das multifaktoriell. Also wir sind viel effektiver und besser geworden in unseren Maßnahmen, Operationen um die OP herum. Ja, ich sage jetzt einfach mal, schnell die Be Patienten wieder auf die Beine kriegen, ERAS-Konzept, supportive Maßnahmen. Dann sind unsere, ist unsere medikamentöse Therapie auch ein Stück vor allem durch die PARP-Inhibitoren besser geworden. Ja, damit haben wir gerade bei den BRCA-Mutationsträgerinnen oder auch, es gibt im Übrigen auch das Phänomen, dass nur der Tumor diese BRCA-Mutation hat, ohne dass man Trägerin war. Das gibt es. Auch die reagieren sehr gut auf die Behandlung und da sehen wir wirklich sehr große Therapieeffekte. Also summa summarum würde ich sagen, es sind viele Dinge. Zum einen, unsere Therapien verbessern sich, aber auch wir haben gelernt, wie wir die Patienten durch diesen steinigen Weg um die OP, um die Therapien herum besser, führen können und begleiten können.
Schön, das hört sich gut an. Gibt es sonst noch aktuelle Studien? Sie haben ja eben schon eine genannt, die sich mit der Prävention von Eierstockkrebs bei Frauen mit einer BRCA-Mutation befassen.
Ja, also es gibt noch eine Studie, das hat jetzt vielleicht nichts zum Eierstockkrebs zu tun, aber ich finde, dass sie dennoch als Information wichtig ist. Das Konsortium für familiären Brust- und Eierstockkrebs macht insbesondere für BRCA1-Mutationsträgerinnen eine Studie mit einem Medikament, das wir bei einer Osteoporose einsetzen, das Denosumab. Ja. Es gibt auf zellbiologischer Ebene Hinweise, dass gerade bei den BRCA1-Mutationsträgerinnen die Interaktion von diesem Antikörper an der Brustzelle vorteilhaft sein könnte. Und die Idee dahinter ist, ob wir eine sinnvolle medikamentöse Präventionsstudie betreiben könnten in Bezug auf das. Ja, von daher, also was das anbelangt, das ist jetzt nochmal fokussiert mehr so in den Bereich natürlich von Brustkrebs, ist aber dennoch, denke ich, für unsere Hörerinnen interessant.
Auf
Das
jeden Fall.
andere ist ja das, was ich eben sagte, diese Tuba-Wisp-2-Studie. Da würden wir uns freuen, wenn wir die entsprechende Förderung haben, dass wir diese Studie auch in Deutschland für unsere Trägerinnen, Mutationsträgerinnen anbieten können und somit den Frauen ein bisschen mehr die Option geben, die sich nachvollziehbarerweise vielleicht noch nicht in sehr jungen Alter von ihren Eierstöcken trennen können, aber trotzdem ein bisschen mehr Sicherheit haben würden wollen, als gar nichts zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Da das Thema ja wirklich sehr umfangreich war, möchte ich gern eine abschließende Frage stellen. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Botschaften, die Frauen mit einer BRCA-Mutation hinsichtlich ihres Risikos für Eierstockkrebs und den präventiven Möglichkeiten wissen sollten?
Also ich finde, ganz grundsätzlich ist, und das zählt nicht nur für BRCA-Mutationsträgerinnen, Wissen ist ganz wichtig. Das heißt, man sollte sich informieren. Und das hat folgende Aspekte. Zum einen können Fehlinformationen durch Hörensagen auch entschärft werden. Das baut ihr Ängste auf, ja. Zum anderen dient ja Information dazu, was Neues zu erfahren, wo es wieder Optionen gibt. Ich meine, wir arbeiten ja nicht nur täglich an dem, Kranke wieder gesund zu machen, sondern auch an dem, dass wir wissenschaftlich was voranbringen. Und wenn es eine Präventionsstudie gibt oder eine neue medikamentöse Studie, im Übrigen Studien, auch das ist ganz wichtig, da ist man nicht ein Versuchskaninchen, das oder ein Hamster im Rad an dem, was probiert wird, sondern das sind ja, bis sie zur Anwendung kommen, sehr gute Hinweise, dass es erfolgreich sein wird. Ja, ich gebe Ihnen einfach das Beispiel der PARP-Inhibitoren. Da sind Frauen dadurch sicherlich im Leben deutlich verlängert bis geheilt worden, dass sie an Studien schon zu einem Zeitpunkt teilgenommen haben, wo es die eben noch nicht frei verfügbar gab. Und wir wissen auch an vielen anderen onkologischen Erkrankungen, dass die Teilnahme für Frauen an Studien sie in ihrer Qualität und Lebenserwartung vorteilhaft ist, als dass es eben einen Nachteil gibt. Und das sind so meine Botschaften. Also informiert bleiben, zugewandt dem ganzen Thema. Es ist verständlich, dass man erstmal sicherlich verunsichert, irritiert ist, wenn man diese vielen Risiken hört, die da auf einen zukommen können.
Ja, das stimmt.
Ich erlebe das von meinen Patientinnen, die manchmal auch überlegen, ob sie überhaupt eine Genbestimmung machen lassen sollen, weil sie könnten ja vielleicht als schlechte Mutter ihre Gene vererbt haben. Das sage ich meinen Patienten. Sie haben so viele gute Gene vererbt und falls Sie wirklich ein mutiertes Gen weitergegeben haben, dann ist es Schicksal, dafür können Sie ja gar nichts, ne?
Überhaupt nicht, ne?
Und das ist schon mal ganz wichtig, dass man da die Ängste und die Barrieren, die da schon existieren, einfach mal abbaut.
Ja. Ein sehr gutes Schlusswort. Liebe Frau Dr. Atasevan, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Auch für mich war dieser Austausch heute sehr aufschlussreich und ich hoffe für euch Zuhörerinnen da draußen auch.
Ja, vielen Dank nochmal und Wissen und Information ist einfach wichtig und ich freue mich auch, dass Sie da nachgefragt haben. Ich unterstütze das sehr gerne, weil nur so kriegen wir Transparenz und können vor allem, das ist mir ganz wichtig, Ängste und Sorgen abbauen.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Wir freuen uns natürlich immer über Themenwünsche und andere Anregungen. Gleichzeitig wissen wir, wie komplex unsere Themen sind und man manche Sachen erst einmal einen Moment sacken lassen muss, bevor vielleicht doch noch neue Fragen aufkommen, die wir hier bislang für euch nicht beantwortet haben. Wir haben für eure Fragen, Ängste und Sorgen immer ein offenes Ohr. Ihr könnt uns gerne per Mail an podcast@brca-netzwerk.de schreiben. Alternativ steht euch hier natürlich auch die Kommentarfunktion zur Verfügung und auch auf unserer Webseite brca-netzwerk.de findet ihr viele wertvolle Informationen über familiäre Krebserkrankungen sowie unsere Online-Gesprächskreise und die Gesprächskreise vor Ort. Bis zum nächsten Mal.